Still sein und warten. Ja, Dani, jetzt hören wir ja, ob das wirklich so ist, dass wir einfach mal ruhig sein und unseren Latz heben und geduldig warten. Oder ob es vielleicht in eine andere Richtung geht. Wir sind gespannt. Als ich das Thema vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der sich mit dem Thema beschäftigt, besonders in der Adventszeit nicht. Und ich bin dann im Laufe meiner Vorbereitungen bin ich auf das Focus-Magazin gestoßen. Focus-Magazin, ein deutsches Wissensmagazin. Die November-Ausgabe hat einen ganz spannenden Titel diesen Jahr. Und zwar, ihr seht ihn jetzt hinten im Bild, der Titel lautet Sehnsucht nach Stille. Und der Untertitel, den ihr vielleicht nicht lesen könnt, von der ganzen Zeit, der lautet: Warum wir in einer Welt des Lärms leiden und wie Körper und Seele neue Kraft gewinnen. Ja, und ihr seht auf dem Cover seht ihr eine junge Frau, die steht da auf einem Fels und die ganze Atmosphäre, die um sie herum herrscht, ist so eine Atmosphäre von Stille. Als ich dann online in diesem Heft herumgeblättert habe, habe ich gesehen, da hat es Artikel drin mit allen möglichen Themen gefüllt, so rund um die Stille. Es ist um Schweigeseminar gegangen. Tatsächlich, es gibt Seminare, wo man nur lernt, wie man richtig schwiegt. Es ist darum gegangen, wie kann man Städte zum Beispiel bauen, dass sie leiser sind, also akustische Städteplanung nennt sich das. Und es ist von Erfahrungsbericht, ist die Rede von Leuten, die das Gefühl haben, ich muss mal an einen einsamen, an einen stillen Ort gehen. Und das Grundgefühl, das mir so entgegengeschwappt ist, wo ich durch die Artikel durchgeblättert habe, war, dass der Mensch tief in sich rein eine Sehnsucht nach Stille in sich trägt. Das ist also nicht ein christliches, exklusives Thema, das nur für Christen oder besonders religiöse, spirituelle Menschen vorenthalten ist, sondern irgendwo steckt das in allen von uns drin. Und die Adventszeit ist ja auch die Zeit der Stille, ist auch ein Ausdruck dieser Sehnsucht. Oder wir sehen überall, jetzt sehen wir so ganz schön den Schnee oben runterkommen, die Landschaft wird ganz weich, überall hat es Kerzli und man besinnt sich und man wartet darauf, dass Gott etwas tut. So richtig die Zeit einladen zum Runterfahren und still zu werden. Jetzt ist einfach blöd, jetzt gibt es ja den Weihnachtsstress, ich weiss, der gehört verboten. Kann ich aber nicht. Und wir wissen auch, in der Praxis ist es dann nicht so weit her mit dieser Stille. Oder? Da haben wir ja oftmals haben wir zu viel zu tun, es ist hektisch. Und blöd ist auch, dass die Sehnsucht nach Stille trotzdem bleibt. Und darum möchte ich heute Morgen werben für einen guten Umgang mit unserer Sehnsucht. Also ich bin heute auch bewusst mal ein bisschen einseitig und sage, ja, ich weiss, wir können nicht immer still sein, das ist unrealistisch, aber ich möchte trotzdem in die Richtung gehen und sagen, hey, wenn wir schon die Sehnsucht haben, dann entwickeln wir doch einen guten Umgang mit dem. Ich persönlich bin dieser Sehnsucht das letzte Mal so sehr intensiv begegnet, wo wir kurz vor unserem Studienabschluss eine stille Woche hatten. Wir dürfen als Klasse, hat uns Kishona international gesagt, so, es ist gut, bevor ihr dann die grosse Abschlussfete habt, geht doch in ein Frauenkloster. Also keine Angst, ich werde nicht Mitglied. Wir haben dort dürfen eine Woche sein und einfach oben runterkommen, still werden, ins Gebet kommen und mit Gott Zeit verbringen. Und ich habe gemerkt, für meinen Teil, wenn du vorne so auf 180 warst und ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und so weiter und bin voll in diesem Modus gewesen, dann ist mir da richtig schwer gefallen, still zu werden. Und ich hatte dann Mühe gehabt, ich habe gemerkt, hey, jetzt bin ich mal still und in mir ist es so laut, was mache ich jetzt? Und ich habe mich dann entschieden, ja gut, ich nehme doch einfach mal so ein Buch über Gebet zur Hand, so ganz locker, erbaulich und probiere so, nebst dem ich natürlich selber auch gebetet habe, in den Stil hineinkommen. Aber ich habe gemerkt, meinen Klassenkameraden, denen ist ja nicht alles so leicht gefallen. Oder die haben noch mehr Mühe gehabt als ich, muss ich sagen. Die haben gedacht, ah, nein, das ist doch verlorene Zeit. Warum soll ich da still sein? Und das hat mir einfach gezeigt, so das Erlebnis, es ist offenbar wirklich nicht so einfach. Selbst wenn wir die Sehnsucht haben und Idealbedingungen vorfinden und wenn wir im Advent sind, dass es nicht so einfach ist, wie wir mit unserer Sehnsucht umgehen. Ein gutes Beispiel, wie man mit dieser Sehnsucht umgehen kann, ist der David. David aus dem Alten Testament, König von Israel, die viele von euch kennen ihn. Er hat ja einen Haufen Psalm, hat er auch geschrieben, und ein Psalm davon ist der Psalm 37. Und dort finden wir gute Anstöße drin, was es mit dieser Sehnsucht nach Stille auf sich könnte haben. Es ist sehr interessant, wenn wir den Psalm anschauen, dann merkt man, das ist der David, der mit seiner ganzen Lebenserfahrung jetzt den Psalm schreibt. Es steht in dem Psalm selber, dass der David schon älter ist. Und wenn man das Leben anschaut vom David, dann merkt man, der hat schon einige Höchst gehabt. Er ist König geworden, hat einen Aufstieg gehabt, hat aber ein paar Mal auch daneben gelangt in seinem Leben. Er hat mal Ehebruch begangen, hat Krieg geführt, wo er nicht sollte, also dem ist bei weitem nicht alles gelungen. Und als König und Kriegsherr hat er sicher auch einen Haufen Betrieb um sich gehabt. Und jetzt ist es aber so, dass in diesem Psalm der David einen Teil von seinem Leben wirklich nochmal Revue passieren. Und er macht das in dem Sinn, dass er meditiert, dass er nachdenkt, dass er mit Gott redet, dass er mit ihm unterwegs ist. Und einfach, dass das so ein Wechselspiel ist. Und man merkt, der Psalm hat er höchstwahrscheinlich mal in einem stillen Moment geschrieben. Und das ist eben keine intellektuelle Abhandlung. Ganz generell, das Thema Stille ist auch primär nicht etwas Intellektuelles. Das zeigt uns auch der David. Der David hat den ganzen Psalm, der hat den gedichtet. Der hat wirklich geschaut, dass das schön aneinander passt, dass sich das auf eine hebräische Art und Weise reimt. Also so gut kann ich nicht Hebräisch, aber das sollte sich offenbar gut auswendig merken lassen. Und das ist eine Einladung an uns, dass wir die Einsichten, die dort drin sind, dass wir sie verinnerlichen dürfen, dass sie dürfen in unser Herz absinken und dort dürfen sie fest werden. Und über das Ganze hinein gesehen, ist der Psalm, habe ich gemerkt, eine riesige Zusage an uns, eine Verheißung, dass wir trotz in einer Welt, wo es viel Lärm gibt, wo auch vieles passiert, wo uns nicht passt, wo einiges schief läuft, in krummen Bahnen, dass man auch in dieser Welt kann und darf zur Ruhe kommen, still werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft das der David? Was ist so sein persönliches Geheimnis, das Geheimnis, das er im Psalm 37 hineingelegt hat? Beim Durchforsten von dem Psalm bin ich darauf gekommen, dass das wie eine Art ein Zweiklang ist. Ihr kennt ja, oder die meisten von euch wissen sicher, was ein Zweiklang ist. Man drückt einfach zwei verschiedene Töne und die beiden Töne tönen dann miteinander wesentlich besser, als wenn man die einzelnen Töne separat drücken. Und der Zweiklang, der zieht sich so durch den ganzen Psalm durch und der erste Grundton, den finden wir in den Versen 3 und 4. Ihr seht sie hinter mir eingeblendet, nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort steht: Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Auf Gott vertrauen, gut zu tun, aktiv sein, das Gute suchen. Das ist so der erste Grundton von dem Zweiklang. Das sagt übrigens nicht nur der David, das haben auch andere Theologen haben das nach dem David auch erkannt. Zum Beispiel der Charles Spurgeon, das ist ein sehr bekannter Prediger gewesen vor langer Zeit. Der hat zum Beispiel gesagt, dass gut zu tun ist die beste Medizin gegen Groll. Also wenn es irgendetwas gibt, wo uns nicht passt, wo wir Mühe haben, wo wir daran rumkatschen, dann hilft es uns, wenn wir gut tun. Und ganz generell muss man auch sagen, ja, wir haben hier in unserem Breitengrad, hier in der Schweiz, im Seetal, haben wir sehr viele Möglichkeiten, zum gut zu tun. Wir können uns an einem breiten Angebot erfreuen, wo wir dürfen, gut zu tun. Wir können bei verschiedenen karitativen Werken können wir mithelfen. Viele von uns sind hier auch in der Seetal-Kirche aktiv. Also wir können uns diesbezüglich können wir uns wirklich vertun. Und ich könnte jetzt noch einen Haufen darüber erzählen, wie wir oder wie ihr und wir könnt zusammen gut tun, wie wir können zusammen vorwärts gehen. Der Punkt ist aber einfach, und das habe ich gemerkt, auch bei mir selber ist, ich tendiere sehr stark dazu, um diesen Grundton überzubetonen. Also ich spiele den übernatürlich laut, so dass aus meinem Zweiklang doch eher ein Einklang wird. Ich sehe all die Angebote, wo ich mich investieren könnte, wo ich mich engagieren könnte, wo es noch irgendwie heisst, hey, das wäre doch auch noch gut, wenn du das machst, und das wäre doch auch noch toll, wenn du dort dabei bist. Und ich bin dann herausgefordert, dass ich nicht überall und nirgends bin, sondern dass ich mich konzentriere und sage, hey, das mache ich, dort bin ich wirklich dabei und ich verzettle mich nicht, weil sonst, wenn ich mich verzettle, dann ist es auch sehr, sehr fraglich, vielleicht sogar fragwürdig, ob ich dann noch effektiv das Gute tue. Wenn ich mich dann eher anfange, im Kreis zu drehen. Schon klar, gut zu tun, an und für sich, das ist nichts Schlechtes, das sollen wir auch. Das David sagt, und es steht da an Haufen anderen Stellen in der Bibel, hey, unser Glaube, der Glaube von Christen, soll sich bewähren. Es ist einfach Gefahr, dass wir von dem Einklang, dass wir diesen Ton da bei uns eher zu laut spielen. Aber was ist dann der zweite Grundton, der zu dem Zweiklang gehört? Den finden wir in unserem Predigtvers im Vers 7. Dort steht, ihr seht es eingeblendet, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Ich weiss nicht, wie das für euch tönt, aber für mich ist das eine gewaltige Herausforderung. Still sein, auf Gott warten, dass er aktiv wird und sich nebst dem nicht darüber aufregen, über den, der gerade neben mir steht, und ich finde, ja, der verhält sich jetzt vielleicht so etwas von daneben und ich finde das nicht gut und überhaupt. Und trotzdem soll ich einfach still werden, ruhig sein, warten, Gott Raum geben und mich nicht über das aufregen. Ja, das ist ein sehr entspannter Fokus. Sagen wir mal so, wenn vielleicht die erste Schnappatmung vorbei ist, dann merken wir aber, dass der David da eine ganz spezielle Kombination zusammenführt. Und zwar still sein und warten. Vielleicht muss man dazu sagen, was meint er denn mit warten? Warten, da meint David nicht so einen naiven Optimismus. So nach dem Motto, ich sitze mich jetzt mal ganz gemütlich an und ich denke wahrscheinlich, vielleicht unter Umständen, es kommt schon alles irgendwie gut. Sondern David meint, wir haben ja einen Gott, einen lebendigen Gott als Gegenüber und der gibt uns Verheißungen mit auf dem Weg. Der hat einen Plan, der wird mit uns ans Ziel kommen. Das heisst, das Warten, das steht nicht irgendwo im luftleeren Raum. Wir sind zum Beispiel das ganze Jahr durch schon jetzt mit dem Thema Weitsicht, mit der Offenbarung unterwegs. Und immer wieder haben wir in Predigten gehört und auch sonst hat es auch Gesprächsforen gegeben, wo wir uns können austauschen konnten und ein bisschen etwas von dem erkennen, ja, was kommt dann noch? Was erwartet uns? Das ist nicht einfach irgendetwas. Zum Beispiel vor 2 Wochen, da ist der Matthias Alpweg auf der Kanzel gestanden und hat uns über das neue Jerusalem erzählt. Er hat uns erzählt, was uns dort erwartet. Er hat uns erzählt darüber, wie sieht zum Beispiel eine Lebensqualität aus im neuen Jerusalem. Wie sind wir dort mit Jesus in Kontakt? Wo geht es grob hin? Und klar, es gibt auch dort noch Punkte, die wir nicht wissen, aber die grobe Fahrtrichtung ist klar. Das heisst, wir dürfen wirklich darauf vertrauen, dass unsere Stille auch eine Richtung überkommt, dass wir dort Gott begegnen, an einem Gott, der etwas will, der einen Plan hat. Mir persönlich ist lange die Vorstellung im Kopf umeinander geistert, dass Stille immer lautlos sein muss. Ich habe schon gedacht, ja, warte, das ist ja irgendwie so etwas Zielloses und dann musst du noch möglichst still sein. Also am besten schliessest du dich ein, irgendwo möglichst in einem schalldichten Raum und wenn du dann dort drin bist, dann kannst du erst richtig still sein. Jetzt ist es aber sehr entlastend zu hören, dass man sagt, ja still, das hat nicht zwingend etwas mit Lautlosigkeit zu tun, überhaupt nicht. Dazu gibt es übrigens ganz spannende Experimente. Das Institut in Amerika, das heisst Orfield Laboratoriums, das hat Experimente durchgeführt, in schalldichten Räumen. Ihr seht im Hintergrund seht ihr ein Bild davon eingeblendet. Und haben dort Leute reingetan in die Räume und mal geschaut, was passiert, wenn man jemanden eingeschliesst in so einem schalltoten Raum. Die Räume die sind wirklich so dermassen gut, die sind meterdick aus Beton, da hörst du gar kein Geräusch und wenn du ein Geräusch machst, dann nachher wird das sofort von diesen Wänden wird das geschluckt. Das heisst, du hörst nicht mal deine Stimme, die sich an der Wand reflektiert, sondern das klingt wirklich ganz fremd. Und jetzt ist spannend, die Leute, die man dort reingetan hat, also freiwillig, gell? Die haben es maximal 45 Minuten dort drinnen ausgehalten. Nach 45 Minuten, das ist absoluter Weltrekord, dann ist der, sagen wir mal, der härteste, ist dann rausgekommen. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage, was ist passiert dort drinnen? Sie haben die Erfahrung gemacht, wenn der Mensch nichts mehr hört, keinen Schall mehr kann wahrnehmen, dann passiert es einerseits, dass er plötzlich den Herzschlag viel lauter in sich hört. Er hört seinen ganzen Verdauungsapparat, er hört seinen Atem sehr viel lauter und er hört er zwar so laut, dass es unangenehm wird für ihn. Und das führt mit der Zeit dazu, dass er seine Körperbalance anfängt zu verlieren und weiter sogar, dass er orientierungslos wird. Also für mich eine riesige Entlastung, weil das hat mir gezeigt, hey, ich bin absolut nicht für die Lautlosigkeit geschaffen. Und ich sage das auch ab und zu meiner Frau. Aber das gibt mir in dem Sinn Rückenwind, auch bei der Gestaltung von meiner stillen Zeit, zu sagen, hey, es muss nicht lautlos sein. Ich darf Geräuschkulissen von meiner Stille darf ich so planen, damit ich gut mit Gott ins Gespräch komme. Wie wir jetzt gehört haben, ist die Stille weder Ziel noch lautlos. Gott will uns in der Stille an die Hand nehmen. Gott wartet in der Stille auf uns, er will mit uns reden. Ja, in der Stille begegnen wir am Heiligen Geist. Und das ist wieder eine Entlastung, das ist wieder eine Zusage an uns. Wir müssen die Stille, die wir uns nehmen, die müssen wir nicht selber füllen. Das ist Gottes Aufgabe, die Stille zu füllen. Wir können uns einfach die Zeit rausnehmen. Das ist eine sehr dynamische Begegnungszone, aber wir müssen nicht probieren, irgendwie würgen und so weiter, oh, was mache ich jetzt, sondern nein, einfach Gott wirklich mal machen lassen. Gott macht in der Stille den ersten Schritt auf uns zu und füllt unsere Stille aus. Und so kann Stille auch zu einer persönlichen Begegnungszone werden. Das sieht von außen dann klar immer noch sehr, sehr statisch aus, aber innerlich, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Und trotzdem würde ich sagen, bleibt Stille eine Herausforderung. Ich habe es gesagt, ich persönlich tendiere dazu, aus dem Zweiklang einen Einklang zu machen. Und außerdem stellt mir die Stille auch ein paar unangenehme Fragen. Die Stille fragt mich zum Beispiel, ja, vertraue ich jetzt wirklich darauf, dass Gott zu mir kommt, dass er nicht schweigt, dass ich etwas höre? Halte ich es mit mir selber auch aus? Also kann ich mit mir selber in der Stille aufgehen? Was habe ich für eine Sicht auch über mich? Welche Stimmen werden in der Stille in mir laut? Und wie soll ich auf die Stimmen reagieren? Wir können wirklich sagen, Stille ist ein wirklicher Testfall für Gottes Gnade. Das ist eigentlich auch schön, weil wir können das mal ausprobieren, wir können da den Test selber an uns durchführen und wir brauchen nicht irgendwie noch Equipment dazu. Wir können einfach mal testen, ob Gott mit seiner Gnade wirklich ernst meint mit uns. Das finde ich sehr herausfordernd, aber auf der anderen Seite auch sehr erbauend. Was mir jetzt aber auch hilft, ist, wenn ich in die Stille komme, oder was mich auch fasziniert, ist das Bild von der Flamme, von der Kerzenflamme. Ich habe für euch so ein Kerzenflämmchen mitgebracht. Es ist die Kerze von meiner Frau, die sie auch mal braucht, wenn sie stille Zeit macht. Was hat jetzt also eine Kerze mit stiller Zeit zu tun? So. Sehr gut. Ich finde so eine Kerzenflamme wegen dem so spannend, die wirkt von außen, wirkt die ganz statisch. Die hat, ja, vielleicht ist am Anfang die Flamme ein bisschen höher, aber eigentlich spendet sie konstant Licht, sie bewegt sich nicht gross, also zumindest wenn es nicht windet. Und von außen sieht das ganz, ganz statisch aus. Man könnte fast meinen, da passiert nichts. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, hey, wenn wir näher herangehen, schauen, dann merkt man, da passiert etwas. Das ist eine hochdynamische Angelegenheit. Da findet ein Verbrennungsvorgang, so ganz technisch, findet da statt. Also da unten, da schmilzt Wachs, steigt auf, entzündet sich am brennenden Docht und sorgt dafür, dass wir das konstante Licht haben. Also das ist eine hochdynamische und statische Angelegenheit für uns. Und ich finde das mega spannend. Meine Frau hat mich zum Beispiel gefragt, bevor wir hier eingezogen sind, es ist darum gegangen, wie wir unsere Wohnung einrichten wollen. Und das Erste, was meine Frau macht, und da habe ich mega Freude an ihr und bin auch mega stolz auf sie, weil mir ist die Idee nicht gerade gekommen. Sie hat mich gefragt, Michi, wo darf ich meine stille Ecke machen? Was für Möbel darf ich dafür posten? Wo kann ich meine Kerzen anstellen? Und ich habe gemerkt, meiner Frau ist das wirklich, wirklich wichtig. Dass sie einen Ort hat, wo eine Oase ist, wo sie Stille machen kann. Und ich habe gedacht, warum sich da nicht einmal auf ein Experiment rauslassen? Warum nicht sagen, ja, ich tue mir vielleicht auch so ein Kerzchen zu. Vielleicht auch nur ein Röschokerzchen, so ein Teelicht. Okay. Aber ich sage, in den nächsten 4 Wochen mache ich einfach in bestimmten Abständen immer so lange stille Zeit, bis die Kerze vielleicht nach 4 Wochen wirklich abgebrannt ist. Das ist kein Stress, da muss ich nicht auf die Uhr schauen. Ich weiss vielleicht grob, wie lange das Ding brennt. Sagen wir, das Röschokerzchen brennt eine Stunde. Einmal in der Woche, eine halbe Stunde. Ja, bist du in 2 Wochen bist du durch. Kannst du noch 2 Röschokerzchen posten. Ja, warum nicht mal mit einem einfachen Kerzchen anfangen, die stille Zeit. Und die Adventszeit ist so schön, da stehen überall Kerzchen rum. Überall wird man daran erinnert. Und warum nicht so mal in der Adventszeit so ein Experiment starten? Und stille auch als eine Chance sehen, zu sagen, hey, ich habe die Sehnsucht in mir, ich stand zu der und ich will mir Zeit nehmen für das und ich glaube daran, dass es Gott in der Stille gut mit mir meint. Ich möchte mit euch beten. Danke, Herr Jesus, danke vielmals für die Sehnsucht, die wir in uns tragen. Und danke vielmals bist du der Herr, der die Sehnsucht auch stillen will. Danke vielmals dürfen wir in der Stille gut bei dir aufgehoben sein. Und danke vielmals, ja, hast du einen Plan mit uns, auch in der Stille. Wir müssen nicht das Vakuum ausfüllen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns Mut machst, dass du uns herausforderst, dass wir vielleicht gerade mal auch bei diesem Projekt bei diesem Thema mal einfach ein Projekt startet und ja, probiere da einen Schritt auf dich zuzumachen, dass du uns bei diesem Schritt unterstützt. Vielleicht auch gerade so Leute, die schwerfällt, dass du ihnen gute Leute an die Seite stellst, die sich dürfen verbünden dürfen und vielleicht zusammen vor einer Kerze sitzen. Ja, danke bist du auch in solchen Sachen mit uns dabei. Und ich bitte dich, dass du uns in dieser Stille begegnest, dass wir dürfen staunen ab dir, dass wir dürfen uns richtig freuen, was du alles für uns parat hast. Und dass wir dürfen merken, dass es du einfach durch und durch gut mit uns meinst. Amen.